Hoffefunk, der Fußball-Podcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 202 von Hoffefunk. Ich muss euch mal wieder kurz zurückreißen in die traurige Realität unseres Clubs, denn die Krise spitzt sich zu. Wir haben jetzt das 7. Spiel in Serie nicht gewonnen. Wir haben auch diesmal kein Tor erzielt und wenig Chancen kreiert, mit einer Ausnahme vielleicht. Jonas, wie würdest du sagen, was haben wir denn da für ein Spiel gesehen?
Hallo David und hallo auch an alle ZuhörerInnen. Ja, es ist hart. Wir haben ein sehr, sehr schwaches Bundesligaspiel gesehen. Und das nehme ich natürlich, also das müssen wir natürlich nicht nur auf unsere Kappe nehmen, wenn sich da irgendein objektiver Zuschauer zu uns verirrt haben sollte, was ich nicht glaube, weil das ja samstags 15:30 war. Aber da hat natürlich auch der VfL Wolfsburg einen großen Anteil daran. Einziges Problem, derjenige, der gewinnt, kann am Ende sagen, ja, eigentlich haben wir nichts falsch gemacht. Der VfL Wolfsburg hat Dienst nach Vorschrift gemacht, er hat das Bundesligaspiel gewonnen. Und, ganz interessant, vielleicht hast du es auch gelesen, da hat der Kicker auch was dazu geschrieben, die Vorzeichen standen eigentlich für uns. Denn der VfL Wolfsburg, hast du es zufällig gelesen, hat seit wie vielen Jahren kein einziges Spiel mehr zum Neujahr gewonnen. Also quasi das erste Spiel im neuen Kalenderjahr hat der VfL Wolfsburg seit wie vielen Jahren nicht mehr gewonnen?
Ich habe es tatsächlich nicht gelesen. Ich sage jetzt einfach mal seit 8.
Seit 2008.
Oh, das ist lang. Das ist wirklich lang. Das dürften 17 Spiele sein. Ist aber natürlich einfach, ne, muss man fairerweise sagen, ein random Datum. Gleichzeitig vielleicht doch nicht so random, weil es ja eigentlich immer der Spieltag gewesen sein müsste, der nach einer kurzen Saisonvorbereitung war. Wir hatten ja auch immerhin 9 oder 10 Tage Training. Das erste Mal auch unter Christian Ilzer jetzt, wo er mal länger als nur 2-3 Tage am Stück trainieren konnte.
Mhm. Aber man weiß ja natürlich auch, wie sich in den Köpfen der Spieler sowas festsetzen kann, auch wenn man eigentlich gar nichts damit zu tun hat. Ne, so kommt es ja auch zustande, dass ein Verein über Jahrzehnte Lieblingsgegner hat, obwohl sich die Spieler die ganze Zeit wechseln und die Trainer die ganze Zeit wechseln. Ne? Aber ich glaube, da so ein bisschen, wenn man die Vorberichterstattung hört, wenn man vielleicht auch in der PK darauf angesprochen wird, macht es manchmal was in den Köpfen. Und der VfL Wolfsburg hat tatsächlich Glück gehabt, dass er gegen uns spielen durfte. Und deswegen haben sie diese schreckliche Bilanz nach x Jahren seit 2008 endlich wieder durchbrochen.
Ja, und es ist auf jeden Fall extrem bitter, weil der VfL Wolfsburg ist zwar einigermaßen stabil unterwegs, aber sie sind ja auch nur auf Platz 10, hatten vor diesem Spiel 21 Punkte aus 15 Partien. Das ist jetzt wirklich nicht besorgniserregend und auch beim Vergleich der Aufstellungen hätte man sich da etwas mehr erhofft. Aber ja, man muss auch fairerweise dazu sagen, auch der VfL Wolfsburg hat nicht die krassen Chancen kreiert. Und da ist natürlich jetzt die Frage, mit welchem Aspekt man anfängt, ob man direkt mit dem Gegentor anfängt, das ja nicht wirklich aus einer großen Torchance resultiert ist, könnte man sagen. Und auf der anderen Seite, dass wir eine noch größere Torchance letztlich vergeben haben. Vielleicht machen wir es chronologisch und reden kurz über den Eckball und das Kopfballtor des wahrscheinlich kleinsten Mannes auf dem Feld, Amura. Du bist Verteidiger, ne? Wie Christian Prass. Ist es wirklich, ne? Alle haben es ja gesagt, ich habe es mir 7-mal angeguckt, ist es wirklich so ein schlimmer Bock von Prass in dieser Situation? Was würdest du sagen?
Also erstmal, man kann Prass nicht freisprechen, weil man quasi sagt, es wäre ein Mismatch gewesen. Ne? Man könnte sich's einfach machen und könnte sagen, ja, der Amura, das ist ja ein riesen Kopfballspieler, wie kann man da den Prass dagegen stellen? Nein. Die großen Hünen bei uns, die haben natürlich die großen Hünen vom VfL Wolfsburg gehabt. Das heißt, Prass hat eigentlich einen easy Job gehabt und hat den kleinsten oder mitunter kleinsten Spieler auf dem Platz bekommen. Aber er hat ihn komplett aus den Augen verloren. Also ich weiß nicht, wo das Problem war. Mit einem einzelnen kleinen Schlenker, mit einer kleinen Körpertäuschung hat er ihn da stehen lassen. Und ich muss da die Schuld auf jeden Fall bei Prass suchen. Es geht gar nicht anders. Ich weiß nicht, ob er dann zeitweise zu nah an ihm dran war, ob er ihm ein bisschen Luft geben lassen muss, bis Amura auf ihn draufläuft. Aber in der Sekunde, wo der Ball dann reingespielt wurde, war er nicht mehr bei ihm. Und ich weiß, es ist schwierig, weil du natürlich als Verteidiger reagierst und nicht agierst. Aber deswegen kann man ja auch darüber nachdenken, beispielsweise nicht alle auf Manndeckung zu gehen, sondern dass manche auch quasi den Raum decken.
Ja.
Aber deswegen möchte ich auch tatsächlich nur 50% oder sagen wir mal 60-70% der Schuld Prass geben und ansonsten stehen unsere restlichen Verteidiger auch nicht gut. Weil ich glaube tatsächlich, dass wir das so spielen bei der TSG, dass viele Spieler den Mann decken, aber dass ein paar auch den Raum decken. Und auch der Raum war tatsächlich offen. Also auch ein Amura, selbst wenn Prass ihn verliert, also der Ball fliegt ja trotzdem über so viele Köpfe hinweg, dass da niemand vorher von unseren großen Spielern mit dem Schädel drankommt und dann landet er genau auf dem Kopf vom 1,70-Spieler, kann eigentlich auch nicht sein. Deswegen, es war eine Koproduktion von Scheiße, aber natürlich, etwas zieht sich durch und da bin ich fast geneigt zu sagen nach diesem Spiel, ich vermute fast, dass Prass defensiv einer der schlechtesten Verteidiger dieser Bundesliga ist.
Ja, ich tue mich schwer mit solchen Anklagen, die ich jetzt gleich erheben werde. Aber ich habe es wirklich schon länger im Stillen gedacht. Und jetzt ist es aber so ein bisschen, jetzt ist bei mir das fast zum Überlaufen gekommen, so ein bisschen, was Prass angeht. Wir hatten übrigens auch schon früher überlegt, also wir beide jetzt, ob man nicht Prass mal eine Pause gibt und sagt, wir spielen mit Gendrey und Pavel gleichzeitig. War bestimmt im Dezember oder so, dass wir darüber gesprochen haben. Aber nach diesem Spiel stelle ich mir wirklich die Frage, ob Prass Bundesliga-Niveau hat auf dieser Position. Und ich bin geneigt zu sagen, nach dieser ja fast beendeten Hinrunde, eher nein. Und dann habe ich nochmal geguckt, was hat er denn beim Kicker so für Durchschnittsnoten bekommen, was hat er sonst so geleistet, waren da gute Spiele ab und zu dabei. Naja, 2 Assists immerhin. Ansonsten Durchschnittsnote 4,03 und das ist sogar für Kickerverhältnisse nicht gut.
Ja, sein Problem ist nicht die Offensive.
Genau, das kommt ja noch dazu.
Und jetzt muss man vielleicht überlegen, vielleicht ist der Fehler nicht nur bei Prass, der defensiv auf jeden Fall noch nicht auf dem Niveau eines Bundesligaspielers ist, vor allem nicht auf dem eines, ja, vermeintlich Europakandidaten. Aber was natürlich das formationstechnisch sogar noch begünstigt, ist, ihn Viererkette spielen zu lassen. Also ist er Linksverteidiger? Lass mich anders sagen. Ist Prass ein linker Außenspieler in der Fünferkette? Vielleicht. Ist Prass ein linker Verteidiger in einer Viererkette? Stand jetzt auf gar keinen Fall. Und diese Aufstellungsentscheidung trifft Prass ja nicht, sondern ein anderer Herr aus Österreich.
Das stimmt. Und es ist jetzt natürlich nicht erheblich, aber er hat sich jetzt auch nach der Systemveränderung nicht wirklich verbessert. Na klar, auch nicht wirklich verschlechtert, das geben die Daten auch nicht her, aber und das leuchtet ja ein. Das ist so wie die Debatte, die wir mal hatten um Robert Sko. Den in der Viererkette links spielen zu lassen, ist schon ein gewisses Risiko für jemanden, der diese Defensiverfahrung nicht hat. Und wir sehen einfach vom ersten Spieltag bis heute eine Sache ganz klar. Prass denkt nicht wie ein Verteidiger. Die Laufwege passen nicht. Da ist nicht so das Gefühl, das Gespür ist einfach nicht da. Auch wenn er grundsätzlich erst natürlich könnte. Er hat das Tempo, er hat die Größe, er ist körperlich grundsätzlich da. Aber kommt auch noch dazu, dass er in dem Spiel ungefähr 7-mal ausrutscht. Das kann man jetzt nicht nur ihm zuschreiben. Das gab es vielleicht auch andere Fehler, keine Ahnung. Aber es zieht sich ja durch, dass ich in jedem Spiel oder in fast jedem Spiel gedacht habe, boah, diese linke Defensivseite bei uns ist echt, echt anfällig. Und ja, jetzt kann man sagen, okay, Pavel spielt ja auch keine gute Saison. Und ich würde sofort sagen, ja, stimmt. Aber bei Pavel liegt es ja an was anderem, dass er bisher in dieser Saison kaum Offensivakzente setzen konnte. Das kann auch verschiedene Gründe haben. Aber es gab bisher kein Spiel, wo ich gesagt hätte, oh, das haben wir jetzt aber wegen Pavel verloren, da war er jetzt krass überfordert. Aber bei Prass habe ich schon 3-4 Mal gedacht.
Wirklich. Dazu 2 Punkte. Erstens mal, Pavel spielt auch keine Saison, die er normalerweise spielt. Ja. Keine Frage. Sowohl was er im Offensivbereich macht, als auch defensiv habe ich ihn schon konstanter gesehen. Keine Frage. Aber erstens, bei Pavel wissen wir es, dass er es kann. Das muss erstmal Prass uns noch zeigen. Und Punkt 2, Pavel ist ja auch derjenige, der sozusagen ständig Opfer einer Rotation wird. Wohingegen Prass unser einziger richtig gesetzter Außenverteidiger ist. Und das ist eine Rolle, die es zu überdenken gilt.
Genau, das ist ja auch ein Privileg. Ne? Der kann sich da rantasten, der hat da auch ein bisschen Vorschusslorbeeren, aber die sind jetzt verbraucht nach einer halben Saison mit vielen Einsätzen auch in Pokal und Euroleague. Und also, das heißt jetzt nicht, dass er jetzt den Zweikampf da verloren hat, mit wem auch immer, oder auf die Bank gehört. Aber also ich finde schon, dass ich Ilze jetzt ganz eindeutig die Frage stellen muss, funktioniert das so? Frage 1, die er sich stellen muss, braucht Prass vielleicht eine Pause? Natürlich kann er dann auch wiederkommen, ne? Aber einfach mal ganz allgemein. Frage 2, funktioniert das mit diesem System? Und Frage 3, passt Prass vielleicht in die Mannschaft, aber auf einer anderen Position? Prass kommt ja sogar, theoretisch, noch auf verschiedenen anderen Positionen in Frage, wo er aber bei uns noch nie gespielt hat. Na, und das könnte man ja rein theoretisch ausprobieren. Ne? Ich rede da zum Beispiel von dieser Kramaric-Position, die er, glaube ich, gar nicht so gerne begleitet. So dieses linke offensive Mittelfeld oder wie auch immer man das nennen will. Das hat Prass deutlich häufiger gespielt als diese linke Verteidigerposition.
Ja, wir spielen ja eigentlich quasi ein sehr enges 4-2-2-2. Wenn du dieses 4-2-2-2 aber auf der mittleren Position, also zwischen Sechser und Stürmer, einfach ein bisschen breiter ziehst und vielleicht Loschek, wie er es ja schon macht, so ein bisschen hängend spielt, quasi ein abgekappter Zehner, dann wird es auf einmal nicht mehr zu einer Kramaric-Bischoff-Position, sondern dann hättest du auch Tempo über die Flügel oder würdest Tempo über die Flügel brauchen, was Kramaric absolut nicht hat. Und vielleicht wäre das die Position für Prass, die er vielleicht besser könnte. Aber nur weil er was besser könnte, ist natürlich immer noch die Frage, ob es auf dieser Position dann auf Bundesliga-Niveau reichen könnte oder würde. Aber es ist zumindest eine Überlegung, weil ich würde sagen, Stand jetzt ist leider Gottes Prass auf der linken Verteidigerposition ein Sicherheitsfaktor.
Beziehungsweise ein Unsicherheitsfaktor.
Genau, ein Unsicherheitsfaktor, wo du nie ganz genau weißt, was da jetzt gleich als nächstes kommt. Und ne, es ist ja jetzt kein Einzelfall. Viele denken sich jetzt vielleicht, oh, jetzt hacken die auf dieser einen Situation rum. Nein, so ist es nicht. Erstens mal, man kann viele Spiele zurückgehen. Es gibt genug Situationen. Letzte Woche Beispiel oder vor dem Spiel gegen Wolfsburg, vor Weihnachten, diese Situation. Im ganzen Spiel sah er nicht gut aus, aber dann explizit die Situation, wo Player ihn und auch Akpoguma einfach so stehen lässt, weil er einfach ja die Situation falsch einschätzt. Und auch noch eine zweite Szene im Wolfsburg-Spiel, die eigentlich auch sehr gut hätte das 2-0 sein können. Da rutscht er weg nach einer einfachen Hereingabe von Maximilian Arnold. Und Jonas Wind, man muss sich die Szene wirklich nur nochmal angucken. Jonas Wind ist ja, auch wenn die Quote gerade nicht mehr für ihn spricht, ein schon überdurchschnittlicher Bundesliga-Stürmer, aber jetzt auch nicht spitze. Ne?
Ja.
Jetzt auch kein Schick oder kein Lewandowski oder Kane oder was weiß ich und auch kein Haaland. Aber es reicht ein einziger kleiner Zuppler, und Prass rutscht weg und steht vollkommen neben sich. Das pfeift kein Schiedsrichter ab und Wind steht sozusagen frei vor Baumann und trifft nur den Pfosten. Mhm. Ne? Also es ist schon sehr einfach für die Stürmer, wenn sie 1-gegen-1 spielen gegen ihn.
Ja, also tatsächlich muss man das leider so sagen und es ist eher die Menge. Es geht uns jetzt zum Beispiel, also mir zumindest, gar nicht um diese verschossene Großchance, die natürlich wahnsinnig bitter ist, sondern es geht einfach um die Menge an Szenen in den letzten 4 bis 6 Wochen in einer Phase, in der sich Prass eigentlich langsam akklimatisiert haben sollte, da er ja die Spielpraxis bekommt, das Vertrauen bekommt, den Trainer hat, der ihn groß gemacht hat. Aber es klappt gar nicht. Und das, und zu diesem Urteil zu kommen, vor dem Hintergrund dessen, dass auch Pavel keine gute Saison spielt und eigentlich auch ein Gendrey keine gute Saison spielt, der zeigt zwar Ansätze, aber gut ist es dann eben doch nicht, sonst hätte er ja seinen Stammplatz, sicher. Untermauert das Ganze vielleicht nochmal so ein bisschen. Was ich mich frage, Jonas, ich weiß nicht, ob wir das jetzt klären können, aber ich frage es mich trotzdem. Was machen wir denn jetzt mit diesen Außenpositionen? Ne? Also Ilzer ist sich unsicher zwischen Karajabek und Jendrey. Und wir sind uns unsicher mit Prass und Ilzer kommt sicherlich auch langsam ins Zweifeln. Also was wäre da die Perspektive aus deiner Sicht? Denn gekauft wird da sicher nichts.
Franz Beckenbauer, Lichtgestalt, Fußball-Ikone, Weltmeistermacher. Ein Mann, der den Fußball revolutionierte und Generationen begeisterte. Doch wo Licht ist, da gibt's auch Schatten und Beckenbauers Leben war da keine Ausnahme. In unserem neuen Podcast beleuchten wir die Höhen und Tiefen seiner Erfolge, seine Menschlichkeit, aber auch die Kontroversen, die ihn bis zuletzt begleitet. Hört rein in die neueste Folge der 100 Fußballlegenden. Franz Beckenbauer, einer wie sonst wirklich keiner. Überall, wo es Podcasts gibt.
Also, was wäre da die Perspektive aus deiner Sicht? Denn gekauft wird da sicher nichts.
Ich bin bei weitem oder ich bin weit weg davon, auch mir nur anzumaßen, 10% von Fußball zu verstehen, so wie es Ilzer versteht. Ja. Das erstmal vorweg. Aber ich finde, in meiner, ich gucke mein Leben lang eigentlich schon Fußball, ich spiele Fußball auf Amateurniveau, ne? Aber deswegen trotzdem jetzt meine Einschätzung, weil wir sind ja Fans und deswegen dürfen wir auch eine Einschätzung haben, ohne dass die Einfluss auf die Realität hat. Ich halte die Formation absolut ungeeignet für unseren Kader. Absolut ungeeignet. Zusätzlich Punkt 2. Wir haben gefühlt, ich gucke gerade unsere Startaufstellung an, auf jeder zweiten Position jemand, der entweder auf der falschen Position steht oder absolut aus unterschiedlichen Gründen kein Selbstvertrauen bzw. keine Spielpraxis hat. Also wir haben überhaupt keine Elf, wo man sagt, boah, das sind gestandene Bundesligaspieler. Ne? Da musste der nur mal Prass, unsere Innenverteidigung, Samaseku, dann irgendwie diese komische Doppelzehn bestehend aus Bischoff und Kramaric, die beide irgendwie so gefühlt für mich auf der falschen Position sind und vorne ein Loschek, der keine Spielpraxis hat und jetzt daneben ein Orban reingeschmissen, der auch keine Spielpraxis hat. Also das ist für mich keine gestandene Bundesliga-Elf, die gerade auf dem Platz steht.
Ja, und es fehlen, wenn wir auf die Bank gucken, trotzdem die Alternativen, um eine gestandene Bundesliga-Elf daraus zu machen. Denn eingewechselt wurden ja Dimschi, Jendrey, Akpoguma, Mörstedt und Geiger. Und davon hat es keiner so wirklich besser gemacht. Akpoguma war ganz solide, Jendrey war auch besser als die anderen beiden Außen, aber revolutionär war jetzt nichts davon. Und das ist sicherlich ein Problem. Ganz, ganz klar. Ich bin auch stark am Zweifeln. Ich glaube, Ilze hat folgendes Problem. Und zwar, Prass will er mit aller Macht auf dieses Niveau bringen, weil er an ihn glaubt. Und vielleicht kommt er langsam auch ins Zweifeln. Das könnte ich mir zumindest gut vorstellen. Ihm fehlen aber die Alternativen so richtig. Mhm. Und Jendrey und Pavel sind eigentlich beide zu gut, um gebencht zu werden. Ich meine im Vergleich zum gesamten Kader, wo ja manche noch deutlich krassere Dellen haben. Und deswegen rotiert er da ohne Sinn und Verstand. Mhm. Aber klar, also stell dir mal die Alternative vor. Stell dir vor, Pavel spielt immer oder Jendrey spielt immer. Wäre auch absurd. Aber auch das hilft der Mannschaft nicht so richtig. Das heißt, auch da müsste man sich überlegen, kriegt man Sinn, dass beide gleichzeitig spielen? Und das ist dann auch wieder schwierig. Und ja, auch die Offensive wird jetzt ja gerade komplett neu zusammengepuzzelt. Orban ist sicherlich ein Faktor, der uns sehr helfen kann, aber wir haben ja auch letzte Folge massiv kritisiert, dass der keinerlei Spielpraxis und kein Vertrauen in sich selbst haben kann und hat.
Hat sich ja auch so ein bisschen bestätigt, wenn man seine ersten 90 Minuten gesehen hat.
Ja, waren glaube ich sogar nur 60 oder 70, aber da war jetzt nichts dabei, außer ein versuchter Seitfallzieher, was einem irgendwie im Gedächtnis geblieben wäre, liegt aber nicht nur an ihm in dem Fall, klar. Mhm.
Ja, und das Zweite, was mich bei der Formation so ein bisschen stört, wenn ich ausholen darf, ist, wenn ich jetzt unsere Aufstellung angucke, dann sind, wenn du Bischoff eher als Offensiven zählst, was er in dieser Formation jetzt gerade ist, dann haben wir deutlich weniger Defensivdenkende auf dem Platz als vorher. Und trotzdem keine Offensivgefahr. Ne? Das heißt, für mich ist die Formation irgendwie so ein bisschen falsch. Du brauchst mehr Box-to-Box-Spieler. Ich hätte gerne, irgendwie, wie man es im Mittelfeld löst, müsste man dann gucken, Vierer-, Fünferkette, darum geht es jetzt gerade gar nicht, sondern Samaseku alleine auf der 6, auch im Zentrum und dann zwei Achter links und rechts neben ihm. So wie in einem defensiven 4-3-3. So hätte ich gern das Mittelfeld. Und da sehe ich dann auch einen Stach und einen Bischof. Dann könnte sich nämlich mal einer der Achter ein bisschen weiter nach vorne setzen, der andere Achter ein bisschen weiter neben Samaseku und so weiter. Und Samaseku braucht tatsächlich den Platz als alleiniger Sechser, als Abräumer. Ne? Und der spielt dann die Bälle auf Stach, auf Bischof und so weiter. Einziges Problem ist, mit diesem Dreier-Mittelfeld weiß ich ehrlich gesagt nicht wirklich, wie man das Spielermaterial, was wir zumindest haben, richtig anordnen soll. Ne? Normalerweise würde ich dann sagen, und dann würde ich vorne dran setzen, einen linken Flügel, einen rechten Flügel und einen richtig geilen Stürmer. Dieses Material haben wir überhaupt nicht. Dann wäre nämlich der erste Schritt bei dieser Formation, die mir gerade im Kopf ist, Kramaric auf die Bank zu setzen. Weil ich finde momentan keine Position für ihn, die irgendwie gerade passen könnte.
Ja, verstehe ich. Trotzdem, klar, die Rufe werden lauter, aber ich kann mir nicht vorstellen, ich halte es für wahrscheinlicher, mit ihm aus der Krise zu kommen, als ohne ihn aus der Krise zu kommen. Zumal er einfach auch, ja, individuell am Ball dann doch deutlich stärker ist, als es viele andere. Und es ja auch mit einem Loschek, der ja schon ein bisschen ein ähnlicher Spielertyp ist, auch nicht läuft. Also es ist schwierig, ja. Natürlich dann, könnte helfen.
Dann, ja. Natürlich. Dann machen Loschek auf die Bank, kein Problem. Oder machen, also Kramaric kann auch die Position von Bischof übernehmen. Ne? Wenn Bischof jetzt eh wechselt, dann kann Kramaric auch diese halbe Achterposition übernehmen von ihm. Es geht mir nur so ein bisschen um die Formation, dass ich gerade sehr viele Spieler in unserer Formation verloren finde. Auch in Loschek finde ich gerade wirklich ein sehr, sehr schwieriges Thema. Also ja, irgendwie bringen wir über die Flügel kein Tempo auf den Platz und keine Gefahr. Wir haben aber auch keinen richtigen Zielspieler vorne drin. So richtig hinten raus gespielt kriegen wir das Ganze auch nicht. Und dann ist es halt so, dass wir die meiste Zeit halt ungefährlich sind oder dass unsere Torchancen halt irgendwelche Zufallsprodukte sind. Wir eigentlich auch die Riesenchance von Prass, ja. Weil klar, das war jetzt eine Hereingabe, aber dass der Ball bei Prass landet, war ein Zufallsprodukt.
Ja, das kann man jetzt nicht, ich weiß nicht, ob es Stach oder Gendrey war, den kann man das jetzt nicht so richtig anrechnen, weil es ja wirklich Ping-Pong war, ja, stimmt. Ach Gott, also man merkt, glaube ich, an unserem Gespräch, wie problematisch das Ganze ist, weil ich fand deinen Take sehr gut und das ist uns auch jederzeit klar. Wir sind nicht der Meinung, dass wir Christian Ilzers Job machen könnten. Das ist auch gar nicht der Gedanke dieses Podcasts, sondern einfach mal aus Fan- und Außenperspektive ein bisschen über die TSG zu sprechen, auch eben jetzt gerade an die TSG-Community gerichtet. Trotzdem fallen uns da einige Sachen auf und das ist gar kein gutes Zeichen. Ohne dass wir jetzt natürlich konkrete Lösungen haben. Aber auch das ist nicht unser Job. Wir sind keine ausgebildeten Fußballlehrer. Wenn man das jetzt alles so hört, Jonas, dann bin ich wirklich geneigt, etwas zu sagen, was erstmal vielleicht härter klingt, als es ist. Aber wenn ich mir jetzt unsere Vorrunde angucke, die jetzt ja fast beendet ist, dann muss man sagen, mit dieser Mannschaft nach dieser Vorrunde wäre ein Abstieg zumindest verdient.
Ja, rechne dir das hoch. 14 mal 2 sind 28. Damit kannst du mittlerweile durch diese Relegationsregel immer noch in der Liga bleiben. Aber keine Mannschaft der Welt kann von sich behaupten, mit 28 Punkten hätte man es nicht verdient abzusteigen.
Ja, weil das sind ja zwei verschiedene Themen, dass eben Kiel und Bochum ziemlich schwach sind, ja. Und dass wir es aber vielleicht trotzdem verdient hätten, weil, das haben wir ja letzte Woche auch schon besprochen, wir verschlimmbessern Dinge gerade und ich kann nicht erkennen, dass da jetzt wirklich krass was bei rumkommt. Das Bitterste ist ja, dass ich mich so ein bisschen an diesem Spiel gegen Dortmund und Gladbach hochgezogen habe, die ja spielerisch in eine interessante und gute Richtung gingen und jetzt gegen schwächer besetzte Wolfsburger so ein Spiel. Das ist wirklich extrem frustrierend. Christian Ilzer hat ja sogar ausgerufen, das sei das wichtigste Spiel seiner bisherigen Amtszeit. Na, Prost Mahlzeit.
Sagen wir es mal so, wenn er das im Kopf hatte, dann hat er es zumindest nicht geschafft, diesen Hunger, diesen Kampf, diesen Ehrgeiz auf seine Spieler zu projizieren. Das hat man nicht gesehen. Ne? Es war ja sogar ein Heimspiel.
Ja, und Jonas, jetzt wird es noch bitterer. Wenn man sich jetzt fragt, woran liegt es denn? Woran hat es denn gelegen? Dann ist es nicht so, wie es manchmal ist oder wie es typischerweise ist bei so Clubs wie der TSG Hoffenheim. dass man irgendwie die Basics nicht auf den Platz kriegt. Das ist es ja gar nicht. Auch gegen Wolfsburg über 120 Kilometer gelaufen. Und wenn ich mir das jetzt nochmal so angucke, ne, dann ist das alles in einem einigermaßen soliden Bereich. Ich vergleiche jetzt gerade unsere Mannschaft mit dem Bundesliga-Durchschnitt. Ne? Und wir sind ja aktuell weit unterdurchschnittlich. Wir schaffen es sogar ungefähr so viele Torchancen herauszuarbeiten wie der Bundesliga-Durchschnitt. Ne? Wir laufen 1 Kilometer mehr als der Bundesliga-Durchschnitt. Wir bringen mehr Pässe an den Mann als der Bundesliga-Durchschnitt. Wir haben mehr Ballbesitz als der Bundesliga-Durchschnitt. Und auch die Zweikampfwerte sind wirklich nicht schlecht. Mehr Ecken als der Bundesliga-Durchschnitt. Relativ oft gefoult worden, also relativ viele Freistöße. Also es passt auch in diesen Basics überhaupt nicht. Also andersrum, nee. Anders wollte ich ja sagen. Diese Basics klingen okay und trotzdem kommt nur Scheiße bei raus. Und das beunruhigt mich so sehr. So rum.
Ja, aber wenn ich nur eine Statistik davon aufgreifen darf, die quasi für alle anderen steht. Was bringt es dir, 30 Ecken im Spiel zu haben, wenn du als Hoffenheim-Fan erschrickst, wenn deine eigene Mannschaft ein Kopfballtor nach einer Ecke schießt, weil du so überrascht bist? Ich hab das gar nicht, David, ich hab das gar nicht in meinem Blut beim Fernsehgucken im Stadion, wo auch immer, bei einer Ecke aufgeregt zu sein. Stell dir mal vor, Freiburg-Fans oder was weiß ich was für Fans. Ne? Freiburg ist das beste Beispiel dafür. Union Berlin. Da sind ja die Fans richtig hyped bei einer Ecke. Ja. Wenn bei uns der Ball ins Ausrollt und es Ecke gibt, denke ich mir so, oh, Gott sei Dank, hoffentlich kriegen wir das gut abgesichert, dass es keinen Konter gibt. Wer zur Hölle soll denn den reinkopfen bei uns? Hä?
Ich denke mir, ob noch ein Bier im Kühlschrank ist. Ja, aber du hast recht, es ist fast ein Spannungsabfall im Gefühl, wenn es eine Ecke für uns gibt. Ja, es ist traurig.
Also, man wünscht sich, David, Benny Hübner, zieh dir die Schuhe an. Ne? Du sitzt doch da. Diesen Kopfball kriegst du noch besser hin. Und ich verstehe es gar nicht, weil Chavez ist ja eigentlich groß, dynamisch, der Wille ist da. Der bringt eigentlich alles mit, um ein richtig kopfballstarker Stürmer zu, nicht Stürmer, sondern Offensivspieler zu werden. Aber irgendwie kommt nichts dabei rum. Wir haben ja die großen Spieler. Wir haben eigentlich auch gute Eckballschützen mit Kramaric, Geiger hat es mal eine Zeit gemacht, mittlerweile macht es Bischoff, aber die Quoten sind hundsmiserabel. Also wenn wir einen Standardtrainer hätten, ich weiß es gar nicht, ob wir einen Trainer nur für Standards haben, der sollte gefeuert werden.
Ilse hat einen mitgebracht, der sich unter anderem darum kümmert. Jetzt ist natürlich die Frage, kann man da in 2 Monaten alles umändern? Weiß ich nicht. Will ich mir jetzt nicht anmaßen zu sagen, aber ja, es ist erschreckend in dem Bereich zumindest. Und ja.
David, hast du im Blut gehabt, dass diese Folge heute so negativ wird? Also ich nicht. Aber ich schaukel mich gerade so hoch, weil es einfach echt nicht viel Positives gibt
in letzter Zeit. Naja, ich habe mir Notizen gemacht und bei den Notizen ist mir immer mehr aufgefallen, dass hier nichts Positives steht. Und alles Weitere, was hier noch steht, ist eigentlich auch nicht positiv, außer vielleicht ganz am Ende noch was ich kurz sagen will. Denn das Nächste, was jetzt hier zum Beispiel auf dem Zettel stehen würde, ist die Situation rund um Tom Bischoff, auf die Christian Ilzer natürlich auch mehrfach angesprochen wurde, jetzt in der PK, die gerade war. Also es ist jetzt gerade Dienstag. Ja. Dienstag, 16.55 Uhr, gerade eben war die PK zu Ende. Und die meisten Fragen betrafen Tom Bischoff und es ist letztlich so, nochmal zum Zusammenfassen, es ist keine Entscheidung getroffen und Christian Ilzer war auch anzumerken, dass er sich wünscht, dass da sehr bald mal was entschieden wird. Das Ganze scheint sich wie Kaugummi zu ziehen, natürlich für alle Beteiligten schlecht, kann auch Unruhe reinbringen und ja, ärgert mich auch aus verschiedenen Gründen, auch wenn natürlich Tom Bischoff wirklich eine gute Saison spielt.
Mich ärgern da tatsächlich 2 Sachen dran. Erstens mal, mich ärgert so ein kleines bisschen, dass bei Bischoff jetzt aus Gründen, dass er eben so jung ist, dass er Deutscher ist, dass sein Vertrag jetzt eben direkt ausläuft, dass er ablösefrei ist, mich nervt es, dass da so ein großer Hype drum gemacht wird. Die tun so, als wäre Bischoff jetzt schon der neue Jude Bellingham und bei weitem ist er das nicht. Ich finde es auch beeindruckend,
Note 5 vom Kicker.
Ich finde es auch, das ist jetzt eine Momentaufnahme, aber wir gucken es ja die ganze Saison. Ich finde es auch beeindruckend. Erstens mal, was für einen großen Sprung er gemacht hat. Dass er jetzt auf einmal den Sprung macht in die Startelf. Auch, wie viel Eier er eigentlich am Ball hat, wie viele Bälle er fordert. Ne? Alles kein Problem. Auch eine hervorragende Schusstechnik. Also ich finde alles top. Aber diesen riesigen Hype, dass da jetzt sogar schon Bayern mitmischt und alles Mögliche, finde ich ein bisschen drüber. Und Punkt 2, was mich natürlich nervt, ist, und da muss ich jetzt allen Fans eigentlich das abziehen wie ein Pflaster. In dem Moment, wo sich, also je länger es sich zieht, steigen unsere Chancen nicht. Das heißt, ich bin mir sehr, sehr sicher, wenn Bischoff verlängern hätte wollen, hätte er es schon getan. Das heißt, die Frage ist nur noch, zu wem geht Bischoff? Geht er zu Frankfurt, die ihm ja laut Medienberichten von Sky die Welt zu Füßen legen und ihm sehr, sehr viel Geld geben bis 2030 und so weiter und könnte sich da zu einem Stammspieler etablieren oder wird er bei Bayern München auf der Bank versauern für noch mehr Geld? Diese Frage stelle ich mir eigentlich, aber dass Bischoff bei uns bleibt, nee, also damit habe ich eigentlich abgeschlossen.
Ja, ein paar Leute aus der TSG-Bubble haben gemeint, auf Instagram die ein oder andere Andeutung gesehen zu haben von Bischoff, die vielleicht für eine Verlängerung sprechen könnte, aber ich glaube auch nicht daran. Aber ich muss auch noch mal kurz darüber reden, weil ich es auch krass finde, ne? Was haben wir jetzt eigentlich gesehen? Wir haben gesehen die Entwicklung von einem talentierten U19-Spieler, Junior-Nationalspieler zu einem, klingt erstmal hart, aber durchschnittlichen Bundesligaspieler. Dafür sprechen auch die Daten. Wenn ich mir Tore, Assists angucke, Bischoff spielt eigentlich hauptsächlich auf der Position, auf der so Kramaric die letzten 3 Jahre gespielt hat, mit viel schlechteren Werten. Aber natürlich ist die Entwicklung krass. Und er ist ablösefrei, deswegen sind wahrscheinlich auch alle geil auf ihn bis zu einem gewissen Grad. Trotzdem bin ich geneigt, dem Tweet von Nico zuzustimmen, der auch ab und zu bei uns zuhört. Der hat geschrieben, eine Handvoll gute Spiele machen und dann direkt zu den Bayern wollen. Das sind mir ja die Liebsten. Ne, also für mich hat es auch zwei Perspektiven. Zum einen die, dass Bayern jetzt ernsthaft über ihn nachdenkt, finde ich krass. Aber auch, dass Bischoff denkt, jetzt ist der richtige Zeitpunkt für Bayern, vielleicht, finde ich ebenfalls krass. Und es gibt ja so viele negative Beispiele. Ne? Alleine bei der TSG, man könnte nur Rutter sagen, und das ist nur einer von mehreren Namen, wo es einfach so gar nicht geklappt hat, wenn man so früh diesen Schritt geht. Und ich fand jetzt nicht, dass Bischoff geisteskrank explodiert ist. Da ist Rutter sogar teilweise mehr explodiert.
Natürlich.
Bischoff ist halt ablösefrei.
Hat uns die gesamte Saison damals gerettet und eigentlich die ganze Liga für unsere Verhältnisse zerschossen.
Gut, andere Position, richtig, aber ja.
Genau, und hat richtig krasse Tore geschossen. Und ich weiß, dass Bischoffs Qualitäten nicht die sind, wo man jetzt direkt sieht, boah, der schießt die Tore, boah, der macht das. Ich weiß schon, dass es sehr beeindruckend ist. Das ist ja ähnlich wie bei einem Toni Kroos, das siehst du es ja auch nicht direkt. Ich weiß schon, dass es beeindruckend ist, aber kann einem natürlich jetzt in ein paar Jahren auf die Füße fallen. Ich glaube nicht, dass der Hype um Bischoff so groß wäre, wenn er jetzt Stammspieler geworden wäre, noch ein Jahr Vertrag hätte, also noch ein Jahr länger, und die TSG würde jetzt sagen, ihr müsst 15 bis 20 Millionen zahlen. Ich glaube nicht, dass da jemand anklopfen würde. Und Punkt 2, wenn denken wir an andere deutsche 19-, 20-Jährige, die damals in der Bundesliga gespielt haben. Ich sehe in Bischoff nicht den nächsten Mario Götze, nicht den nächsten Mesut Özil. Ich finde, da war nochmal ein Level dazwischen.
Ja, und deswegen finde ich es einfach aus beiden Perspektiven krass, aber vielleicht die dritte Perspektive. Es ist schon auch krass, wie schlecht wir das managen. Man hätte ja damit schon mal anfangen können, dass ich weiß, es war eine schwierige Phase, aber lass mich nochmal ganz kurz gucken, ich habe es mir hier extra notiert. Im Oktober hätte man damit anfangen können. Im Oktober hat der Prozess begonnen, dass sich Tom Bischoff in der Bundesliga etabliert hat und da wurde er zum Stammspieler. Und klar, ich weiß, da war der Umbruch, unser großer Umbruch, das muss man trotzdem auf dem Schirm haben. Es hätte eigentlich Frank Kramers erste Amtshandlung im November sein können, als er dann das 3., 4., 5. Spiel in Serie macht, immer wieder, auch ordentliche Leistungen bringt, dann zu gucken, scheiße, der hat nur noch ein Jahr Vertrag, Der könnte mal richtig viel Kohle bringen. Der ist seit gefühlt 100 Jahren bei der TSG wegen den ganzen Stationen. Ne? Muss man sich nochmal klar machen, Jonas. Der ist vor 10 Jahren zur TSG gewechselt. Vor knapp 10 Jahren. Da war er 10 Jahre alt. Also, beziehungsweise vielleicht sogar noch 9. Und dann kriegt man das nicht hin. Nur weil man Rosen rausgeschmissen hat und Kramer irgendwie es dann so schnell nicht hinbekommen hat. Also so eine Scheiße, wirklich.
Absolute Vollkatastrophe von der TSG mal wieder. Da kann niemand was dafür, außer die TSG-Verantwortlichen. Du sagst das richtig. Es ist einfach so, sogar beim FIFA-Karrieremodus kriegst du eine Mail, welche Spieler nächstes Jahr auslaufen. So, und da hast du eine Liste von 5-6 Spielern, die nur noch ein Jahr Vertrag haben. Und dann gehst du die durch mit deinem Staff, mit deinem Trainer, mit deinem sonst was und überlegst dir, bei welchem Spieler ist es mir scheißegal und bei welchem Spieler, den will ich unbedingt halten und welchen Spieler verlängere ich nur deswegen, um Geld aus ihm zu machen. So. Und wenn bei Tom Bischoff auch letztes Jahr schon im Juli diese Entscheidung nicht passiert ist, ne? Ich glaube nicht, dass man letztes Jahr im Juli gedacht hat, Tom Bischoff ist uns egal. Sondern ich glaube, man hat es einfach verpasst. Und jetzt willst du mir erzählen, dass wenn die Trainer gesagt haben, Matarazzo, wenn man den gefragt hätte, hätte gesagt, Bischoff, Alter, das ist ein richtig geiler Typ. Der schafft es vielleicht noch nicht ganz zum Stammspieler, aber den muss man auf jeden Fall, darf man auf jeden Fall nicht ablösefrei ziehen lassen. Und jetzt willst du mir erzählen, dass wenn man im Juli 2024 zu Tom gegangen wäre und gesagt hätte, ey, und wir machen dich jetzt, du kriegst eine neue Nummer und wir machen dich bei der TSG zu einem richtig geilen Bundesligaspieler. Du kriegst Spielzeit, viel mehr, vielleicht sogar Stammspieler. Dann willst du mir erzählen, dass der nicht unterschrieben hätte? Auf jeden Fall hätte der unterschrieben. Problem ist jetzt nur, jetzt trittst du auf einmal in Verhandlungen gegen Bayern und Frankfurt. Und dann ziehst du den Kürzeren. Und ich sag dir, wie es ist, David, dann hast du es auch verdient.
Ja, und ich sag dir jetzt ein konkretes Datum, Jonas, an dem ich mir sicher gewesen wäre, dass Bischoff unter irgendwelchen Bedingungen verlängert hätte. 19. Oktober 2024. Das ist noch nicht so lange her. Das war der 5. Einsatz von Tom Bischoff für uns in der Bundesliga in dieser Saison, versteht sich. Mhm. Da hat er gegen Bochum gespielt, Top-Spiel gemacht, einen Assist geleistet. Da war noch niemand an ihm dran. Und wenn er dann sich geziert hätte, dann hätte man ihm halt hundertprozentig bekommen, indem man ihm ein sehr attraktives Angebot gemacht hätte. So nach dem Motto, ja, du darfst dann auch für 4 Millionen sofort wieder wechseln. Aber dann hätten wir 4 Millionen gehabt, im Zweifel. Ne, vielleicht hätte man auf jeden Fall hingekriegt.
Vielleicht ist es auch so, wir spekulieren ja hier nur, Tom Bischoff ist ja auch ein Mensch und der denkt sich jetzt, Leute, auf einmal wollt ihr mit mir verlängern. Ich warte seit einem halben Jahr, bis mich irgendein Arschloch von der TSG anruft und mich mal darauf anspricht. Und jetzt auf einmal, wo Bayern um die Ecke kommt, wisst ihr, denkt ihr, dass ich noch da bin? Ihr könnt mich mal kreuzweise. Vielleicht denkt er auch so. Und auch damit hätte er nicht Unrecht.
Natürlich jetzt extreme Positionen, die wir hier bewusst ein bisschen vertreten, aber ich glaube, die Perspektive wird klar, dass wir es auch einfach verpennt haben. Selbst wenn es jetzt noch das Happy Ending geben sollte, hätte man im Oktober spätestens was fix machen müssen. Und du sagst es sogar schon in der Vorbereitung im August hätte man normalerweise, das geht auch schon Richtung Rosen, mit Matarazzo sprechen sollen und sagen sollen, sag mal, hat der potenziell Bundesliga-Niveau? Was denkst du? Dann hätte Matarazzo zu 100% gesagt, ja, denn er hat ihn ja eingesetzt danach. Hundertprozentig. Und dann hätte Rosen gesagt, okay, wir verlängern. Und er hätte es hundertprozentig gemacht. Und man hätte das auch noch im Oktober, als Frank Kramer dann im Amt war, machen können, immer noch machen können. Bin ich felsenfest von überzeugt.
Ein Bundesligaspieler, der in eine Bundesliga-Saison geht, mit dem Wissen, nur noch ein Jahr Vertrag zu haben. Da ist Wertschätzung auf jeden Fall ein Thema, weil ich möchte aufräumen mit diesem Vorurteil, dass alle Fußballer nur noch das Geld sehen. Gewisse Spieler, gerade in dem Alter, haben so viel Geld, darum geht es irgendwann nicht mehr. Es geht auch eine Menge um Wertschätzung. Und wenn du in dein letztes Bundesliga-Jahr gehst oder in deine letzte Saison und du weißt, scheiße, wenn ich mich jetzt verletze, habe ich ein richtiges Problem. Und du wartest auf diesen Anruf, dass sich irgendjemand bei dir meldet von der TSG, wo du seit 10 Jahren bist, und du bist vielleicht noch nicht dieser Top-Spieler, aber du hoffst einfach, dass irgendwas passiert und dieser Anruf kommt nicht, fühlst du dich einfach nicht wertgeschätzt. Und vielleicht bekommt er jetzt diese Wertschätzung bei Gesprächen mit den Verantwortlichen von Frankfurt.
Das ist
möglich. Und für uns, Schicker kann vielleicht nicht viel dafür, weil er auch erst kurz da ist, aber vielleicht ist es einfach zu spät.
Genau, also wie gesagt, die Schuld lastet hier zum Teil bei Rosen und zum Teil bei Kramer, aus meiner Sicht. Aber auch bei der Etage darüber, weil ja Rosen schon relativ früh vermutlich signalisiert wurde, mit dir geht's hier nicht weiter. Naja, wir schweifen wieder ein bisschen ab, aber ich glaube, der Punkt wurde klar. Vielleicht seht ihr es auch ganz anders, wobei das wäre jetzt so eins von wenigen Themen, bei denen ich sagen würde, hier bin ich mir ziemlich, ziemlich sicher, was unsere Darstellung angeht, dass man hier Fehler gemacht hat. Wie groß die sind, wissen wir nicht, aber sie wurden gemacht.
Fehler wurden auf jeden Fall gemacht, sonst hätten wir nicht uns den ganzen Sommer damit beschäftigt, die Scherben von der TSG aufzuräumen, und dann wären wir jetzt auch nicht auf Platz 15. Also, dass Fehler passiert sind, das ist, glaube ich, sehr, sehr klar. Die Frage ist nur, wie viele und wie langfristig schwerwiegende.
Ganz genau, weil irgendwann muss ein Punkt her. Und das ist wahrscheinlich nicht morgen gegen Bayern der Fall, aber doch hoffentlich gegen Kiel. Weil wenn nicht da, dann brennt wirklich der Baum. Denn die Mannschaft ist natürlich jetzt maximal verunsichert. Ne? Neuer Trainer ist da, macht einen motivierten Eindruck, hat eine gute Vita, und der kriegt es ja genauso schlecht hin. In Teilen sogar noch schlechter als sein Vorgänger. Jetzt kommen noch neue Spieler, bringen Unruhe rein. Das kann was Positives oder Negatives sein. Das heißt, gegen Kiel muss der Sieg her. Mhm. Aber ich fürchte, Jonas, dass das stimmt, was wir letzte Woche schon gesagt haben, dass die TSG, was den Kader betrifft, wirklich sanierungsbedürftig ist. Das hat für Matarazzo nicht gepasst, es passt für Ilzer nicht. Und die letzte Hoffnung bleibt, dass so jemand wie Gift Orban oder auch die mögliche Verpflichtung eines neuen Innenverteidigers da ein bisschen Abhilfe schaffen können. Das wollte ich noch ganz kurz mal gucken, wie der Kollege heißt. Das war sogar zur Abwechslung mal keine so schlechte Idee, denn wir haben jetzt ja Attila Scholloy verliehen und wollen scheinbar einen Spieler von Feyenoord Rotterdam unter Vertrag nehmen, nämlich Gernot Trauner, der anders als zum Beispiel Gift Orban immerhin Spielpraxis hatte diese Saison, der internationale Erfahrung hat, der aber auch schon 32 ist. Also es wäre ein absoluter Nottransfer, um die wackelige Abwehr zu stabilisieren. Die Frage ist, liegt es wirklich an den Innenverteidigern oder ist es viel mehr? Naja, also irgendwie kommen wir aus dieser Negativspirale nicht mehr so richtig raus, merke ich gerade.
David, wir kommen gleich zum Ende, aber eine Sache würde ich dich gerne noch fragen, weil wir brauchen jetzt nicht analytisch das Bayern-Spiel da zerpflücken. Quatsch, dafür, ja. Das wäre absolute Zeitverschwendung. Aber wir haben ja schon mal darüber geredet, und du hast ja Ilzer in seiner Zeit bei Sturm Graz, hast du ja auch PKs von ihm angeguckt und hast dann mal gemeint, dass das schon jemand ist, der auch Emotionen zeigt und der auch bei PKs oftmals für die ein oder andere Schlagzeile sorgen könnte. Ne? Jetzt, kam es dir heute bei der PK auch so vor, und ich weiß, es ist eine schwierige Situation, dass Ilzer vielleicht nur in der Situation einer funktionierenden Mannschaft, wenn er auf Platz 1 in Österreich ist, so mutig ist? Weil für mich war das heute ein absolutes Floskel-Festival.
Scheiße, ich dachte genau das Gleiche, wollte es aber heute noch nicht ansprechen, ich schwör's dir. Ich hatte mir fest vorgenommen für heute, das noch nicht anzusprechen, um jetzt nicht auch noch schlecht über den Trainer zu reden. Aber mir ist das auch aufgefallen, nicht zum ersten Mal übrigens leider, wenn wir jetzt eh schon dabei sind, sage ich es einfach. Die TSG Hoffenheim hat eigentlich sehr gute Idee. Ich glaube, es war kurz vor Weihnachten. Nee, stimmt nicht. Hier gucke ich nochmal selber nach. Es war vor 12 Tagen das Video Unsere Situation muss uns bewusst sein hochgeladen. Ah. Ilzers Neujahrsansprache. Das war wohl die erste Ansprache, die Ilzer der Mannschaft im neuen Jahr gehalten hat, zum Trainingsauftakt, nur 3 Minuten lang. Und auch da dachte ich, Digi, das sind mir zu viele Floskeln, das ist mir alles irgendwie zu unkonkret. Und irgendwie hatte ich es mir auch souveräner vorgestellt, als es dann letztlich war. Die Doku, die vor 5 Tagen veröffentlicht wurde, habe ich leider noch nicht gesehen. Ja, und das Gleiche dachte ich heute auch so ein bisschen bei der PK in Kombination damit, dass ich schon leicht ermüdet war danach, ehrlicherweise, weil das hat mir genauso viel oder wenig gegeben wie die Matarazzo-Pressekonferenzen.
Ja, dann schön, dass wir darüber geredet haben. Wir beobachten es weiter. Wir wollen natürlich diesbezüglich noch kein Urteil fällen. Andere Frage, viele Journalistinnen und Journalisten, die da waren, haben natürlich Ilzer zu Recht die Frage gestellt, ob man eigentlich im Kopf den Fokus auf das Kiel-Spiel legen sollte, Bayern so ein bisschen in Anführungszeichen abschreibt, weil Kiel viel wichtiger ist. Ilze hat natürlich, weil er es muss, und vielleicht auch so sieht, aber hauptsächlich natürlich, weil er es muss, gesagt, natürlich nicht. Wir fokussieren uns jetzt zu 100% auf das Bayern-Spiel. Deswegen frage ich jemand, der überhaupt keine Antwort geben muss, sondern nur darf oder möchte, nämlich dich. Sollten wir eigentlich im Kopf das Bayern-Spiel abschreiben? Und damit meine ich vielleicht den ein oder anderen Spieler, der vielleicht nicht hundertprozentig fit ist, schonen dafür, dass er in deinem Kiel-Spiel hundertprozentig fit ist? Ja oder nein?
Das ist eine schwierige Frage. Also es gibt zwei Perspektiven. Perspektive 1 wäre, die Hoffnung darauf zu legen, dass man irgendwie gegen die Bayern, weil man befreit aufspielen kann, die Überraschung schafft. Selbst wenn es nur ein 1-1 ist. Das könnte einem schon einen wahnsinnigen Schub geben. Die Wahrscheinlichkeit ist aber relativ gering. Und deswegen halte ich auch das für eine Floskel, tendenziell. Und das liegt vor allem auch daran, dass unsere Kadersituation so schwierig ist. Es sind immer noch zahlreiche Spieler verletzt. Wir können nicht mit Kabak planen, wir können nicht mit Lenz planen, nicht mit Humschu planen, nicht mit Prömel planen, nicht mit Bülter planen, nicht mit Bebu planen. Gift Orban ist da, aber gut, weiß noch nicht genau, wo Grilic oben und unten ist. Grilic ist aussortiert, scheint mir tatsächlich so zu sein, er ist wieder fit. Hat auch schon trainiert und gespielt im Testspiel gegen Augsburg. Scheint keine Rolle mehr zu spielen, auch klasse.
David, aber dann wurden wir angelogen als Fans.
Nee. Ich glaube, beides stimmt. Er hat eine Woche lang tatsächlich nicht trainiert, weil er wahrscheinlich verletzt war. Dann hat er gegen Augsburg das Testspiel machen dürfen, eine Halbzeit lang, und seitdem war er nicht im Kader.
Also du meinst damit, wenn man dann zu dem damaligen Zeitpunkt gefragt hat, wurde Grilic aussortiert und stimmen die Medienberichte, und man hat geantwortet, er ist momentan verletzt, dass man quasi wahrheitsgemäß geantwortet hat, aber halt die halbe Wahrheit weggelassen hat. Nämlich die Wahrheit wäre eigentlich gewesen, er ist momentan verletzt, aber aussortiert ist er trotzdem.
Quasi, wobei aussortiert natürlich auch ein großes Wort ist. Ilzer würde wahrscheinlich sagen, er spielt aktuell nicht die große Rolle.
Womit wir bei Floskel 137 gewesen.
Aber das hat er so nicht gesagt. Das ist jetzt meine, meine Darstellung.
Du Leute, verzeiht uns wirklich unsere Negativität. Wir wollen hier nicht alles schlecht reden und auch natürlich unseren neuen Trainer, der erst so kurz da ist. Aber wir sind auch nur Menschen, wir haben Emotionen und wir haben auch gelitten die letzten Wochen. Deswegen legt bitte nicht alles auf die Goldwaage.
Ja, und letztlich ist es genauso. Matarazzo war ein armes Schwein und Ilzer ist in gewisser Weise jetzt auch ein armes Schwein. Ich finde aber trotzdem, dass Kiel in gewisser Weise sehr hohe Priorität hat. Und stellen wir uns jetzt mal vor, machen wir ein realistisches Beispiel. So, Pavel und Jendrey, beide performen, sagen wir, durchschnittlich. So. Und der eine ist etwas fitter als der andere. Der andere wiederum macht aber einen bisschen besseren Eindruck. Und natürlich entscheide ich mich dann dafür, den, bei dem ich ein bisschen besseres Gefühl habe, es zu ermöglichen, gegen Kiel zu spielen. Das würde ich zumindest machen. Mhm. Und ich fände es auch ein bisschen fahrlässig, ich persönlich, ich bin wie gesagt kein Fußballtrainer, das Kiel-Spiel wirklich komplett auszuklammern. Aber ich glaube auch nicht, dass er großartig schont. Das glaube ich wirklich nicht. Ich glaube aber trotzdem, dass es eine Floskel war. Ja. Und ach so, über wen wir nicht gesprochen haben, ne? So mehr oder weniger wurde jetzt ja auch heimlich still und leise Berisha aussortiert. Finde ich auch ein bisschen krass, sorry. Es wird immer negativer, aber es ist jetzt einfach so. Das fragt auch wieder keiner bei der Pressekonferenz, ne? Ja, und wieso fragten das? Also. Die Einzige, die manchmal gute Fragen stellt, mit der wir in Kontakt stehen, ist eigentlich Rebecca Allgeier, die aber natürlich auch die TSG relativ genau beobachtet, anders als manche andere. Und ansonsten sind es immer nur die gleichen Standardfragen, statt mal in diese Richtung irgendwie zu gehen. Hier könnte man doch auch mal eine harte Frage formulieren, ne? Mergin Berisha, schweineteuer, Hoffnungsträger, was ist mit dem? Kann man doch auch mal hier Ilzer bei den Eiern packen und ihm zu einer Antwort bewegen. Stattdessen wirklich relativ Kuschelkurs auf der Pressekonferenz. Und das Gleiche auch mal mit Grilic. Wo ist die Frage zu Grilic?
Guck mal, das ist doch einfach so. Also, wenn jetzt die Bundesregierung Geld in den Sand setzt für irgendeine Scheiße, dann muss ja auch irgendjemand zumindest dafür Stellung nehmen. Ne? Und jetzt können wir auch fragen, Berisha, wie viel hat er gekostet? 12, 13, 14 Millionen? Keine Ahnung.
Ja, sowas, ja.
Ein halbes Jahr später aussortiert. Wer hat's verkackt? Ist Berisha ein Arschloch? Hat man ihn falsch gescoutet? Hat man ihn falsch eingesetzt? Haben wir ihn verbrannt? Wer ist schuld? Ne? Und da steht man halt als Fan immer so ein bisschen im Leeren. Was am Ende sein wird, wahrscheinlich werden wir in 2, 3, 4 Tagen einen Post bekommen mit einem schönen Bild auf Instagram mit Berisha. Vielen Dank für deinen Einsatz. Er geht nach besiegtes Istanbul. Und damit war es das.
Möglich, ja, möglich.
Für 3,5 Millionen.
Auch möglich, ja.
Ja. Absolut schwierig, absolut belastend.
Ja, es sind fast zu viele Baustellen im Moment. Es braucht dieses Erfolgserlebnis, es braucht einfach Punkte und es braucht auch eine gewisse Konstanz und das ist ja auch das Problem, ne? Und das macht es ja auch so kompliziert. Wir sitzen hier gerade auf unseren bequemen Stühlen und sagen, ja, das System passt nicht. Und ich bin auch überzeugt, dass es wirklich nicht passt, dass es auch viele Fußballlehrer so sehen würden. Trotzdem muss Ilzer jetzt der Mannschaft unbedingt Konstanz geben und einen klaren Plan. Deswegen kann er auch nicht 17 Mal alles ändern. Also es ist wirklich schwierig, wenn wir die wären, die entscheiden müssten. Wir müssen es zum Glück nicht und können deswegen hier von außen ein bisschen quatschen. Aber wir merken, selbst mit einer Pistole an der Brust, mir wird jetzt wirklich nichts mehr Positives einfallen.
Einziger Unterschied, David, ist, wir kriegen nicht sehr viel Geld dafür, Lösungen zu finden. Und deswegen, David, würde ich sagen, beenden wir die Folge. Wir werden uns tatsächlich nicht direkt nach dem Bayern-Spiel hören, sondern natürlich erst nach dem Kiel-Spiel. Und ich sag mal so viel. Heute war ein kleines Warm-up. Wenn nach dem Bayern- und dem Kiel-Spiel immer noch 14 Punkte auf unserem Konto sind, dann brennt das Mikrofon.
Ja, also dann muss es ja noch negativer werden. Ich weiß nicht, wie genau, aber schauen wir mal. Jetzt habe ich aber zum Glück trotzdem noch 2 Kleinigkeiten auf dem Zettel entdeckt, die ganz positiv sind, die wir noch nicht besprochen haben. Es gab tatsächlich 2 Gewinner von unserer Tassenverlosung. 2 Tassen befinden sich jetzt auf dem Weg. Eine an Niklas, eine an Andi. Witzigerweise beide in Gegenden, die man so überhaupt nicht als TSG-Einzugsgebiet begreifen würde. Ich sage jetzt nicht genau die Orte, aber zumindest mal die Richtung. Einmal geht eine Tasse nach Südbayern in eine große Stadt und die andere geht sogar nach Ostdeutschland. Da muss ich jetzt nochmal ganz kurz spickeln, was ich auch sehr, sehr lustig finde, und zwar nach Sachsen-Anhalt. Aber passt ja eigentlich ganz gut, weil auch wir sitzen in Orten, in denen es nicht viele Hoffenheim-Fans gibt. Bei mir in Stuttgart gibt es nicht viele und bei dir in Karlsruhe ist, glaube ich, auch nicht viel besser, oder?
Ja, genau. Da sind sowohl in Stuttgart als auch in Karlsruhe direkt, da regieren ja eher andere Farben. Oder nicht andere Farben, bei mir in Karlsruhe passt ja zumindest farblich, aber andere Vereine.
Ja, na gut, das ist jetzt wirklich das Einzige, was mir noch positiv eingefallen ist. Ihr könnt ja auch gerne mal schreiben, ob ihr eine ähnliche Perspektive habt oder auch gerne schreiben, was euch aktuell Mut macht, was euch positiv stimmt, dass Ilzer und seine Mann bald den Turnaround schaffen. Ich bedanke mich jetzt trotzdem, Jonas, für dich, für diese Folge, denn es ist ja auch irgendwie immer so ein bisschen therapeutisch und danach hat man so ein bisschen was, wie soll man sagen, losgelassen, was einen belastet hat. Und euch natürlich danke fürs Einschalten.
Danke dir und danke euch. Ciao, ciao, macht's gut.
Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de.